Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und heute mit Yvonne Gabriel, Chefreporterin bei Bild. Hallo Yvonne.
Hallo, guten Morgen.
Yvonne, PSG und Inter bestreiten jetzt am 31. Mai das Champions-League-Finale in München. Eine Paarung, auf die ich persönlich vor Saisonbeginn nicht gesetzt hätte und vor wenigen Monaten auch noch nicht. Hättest du da Geld drauf gesetzt?
Nicht annähernd, aber das ist ja auch irgendwie mal wieder schön, mal was Erfrischendes, was Überraschendes und tut dem Wettbewerb, glaube ich, sehr gut. Wir haben alle die Halbfinale verfolgt, auch wenn man da jetzt vielleicht nicht zwingend gesagt hätte, das interessiert mich so brennend, diese Mannschaften, aber es war unfassbar spannende Spiele. Irgendwo habe ich gelesen, hat irgendjemand gesagt, das sieht man mal wieder, was man manchmal für Markerkost in der Bundesliga hat. aber ja, ich freue mich jetzt auf das Finale riesig. Es ist dazu noch in Deutschland kein Favorit auszumachen. Also sehr, sehr spannend. Also auch gerade PSG jetzt zu sehen, wie ein doch komplett anderer Weg jetzt plötzlich zum Erfolg geführt hat, das ist unfassbar spannend, finde ich.
Ja, eben, endlich mal kein Star-Ensemble oder zumindest keins, wo nur Namen aneinander gereiht werden, sondern wo tatsächlich diese Namen, die da sind, die ja auch alle nicht so klein sind, aber die auch tatsächlich zusammen mal harmonieren.
Ja, also beeindruckend, weil es ist ja auch immer so als Projekt ein bisschen verschrien, dieser große Investor da im Hintergrund. Aber jetzt tatsächlich zu sehen, dass Erfolg dann gar nicht mit individueller Klasse zwingend herbeizuführen ist, sondern einfach mit einer A, guten Idee, B, einem guten Trainer und C, grundsätzlich einem ganz klaren A, spielerischen Plan und B, aber auch Transferplan. Also wie das alles ineinander gegriffen hat und Luis Enrique da auch den Dembélé hinbekommen hat und so, das ist schon, also Hut ab, wirklich. Und das ist eigentlich ein Musterbeispiel auch dafür, dass es nicht immer zwingend mit ganz viel Geld, gut, sie mussten auch viel Ablöse und so dann Abfindung zahlen, aber es hat funktioniert jetzt tatsächlich mit einem unkonventionellen Weg.
Und wie Luis Enrique eben diese Mannschaft, die ja im Oktober auch noch nicht so annähernd aussah, als würde sie die Champions League-Liga-Phase überhaupt überstehen, dann dahin führt, schon sehr, sehr bemerkenswert. Jetzt hat Arsenal-Trainer Arteta nach dem Spiel gesagt, ich glaube absolut nicht, dass es eine bessere Mannschaft als uns in diesem Wettbewerb gab. Finde ich jetzt angesichts der Tatsache, dass man eben ausgeschieden ist, dann doch eine relativ steile These, auch wenn man sagen muss, klar, Donnarumma im Tor von PSG hat natürlich großen Anteil daran, aber trotzdem finde ich die These etwas gewagt.
Ja, der Luis Enrique hat ja auch geantwortet, dass sie befreundet sind und dass er die Meinung auch akzeptiert, aber auf gar keinen Fall teilt. Und ja, da gehe ich mit. Und er hat ja auch Luis Enrique gesagt, es wird ja die französische Liga immer so ein bisschen als Bauernliga hingestellt. Mhm. Und man hat Luis Enrique angemerkt, dass ihm das auch so ein bisschen eine innere Freude war zu sagen, Mensch, wir haben das eigentlich widerlegt, dieses Klischee von der Bauernliga. Ich meine, sie haben ja auch Pep ausgeschaltet. Also das ist schon witzig, aber Arteta, ja, musste ich auch ein bisschen schmunzeln.
Ich meine, fußballerisch ist Arsenal natürlich schon gut, aber um eben dann so ein Finale zu erreichen, da muss auch ein bisschen Abgeklärtheit, Souveränität rein und die hatte PSG dann einfach auch in beiden Spielen. PSG, also im Finale, du bist ja bei Bild vor allem verantwortlich für RB Leipzig. Als Chefreporterin beäugst die Leipziger ganz genau. Vor 5 Jahren stand PSG schon mal im Finale der Champions League, hat im Halbfinale damals RB Leipzig ausgeschaltet. Also dann auch zwei unterschiedliche Wege, wobei man die beiden ja sowieso jetzt auch von der finanziellen Ausstattung her nicht unbedingt vergleichen kann.
Ja, das war ja damals in diesem Corona-Modus, wo es nur ein Spiel gab, was natürlich Leipzig damals auch in die Karten gespielt hat. Ich erinnere mich gut an das Spiel gegen Leipzig. Thomas Tuchel noch an der Seitenlinie, der hatte damals seinen kaputten Fuß, saß da auf so einem Medizinkoffer das ganze Spiel, hat dann gewonnen gegen RB. Wie gesagt, später sind sie, glaube ich, gegen die Bayern gescheitert dann im Finale, gell? Genau, und unterschiedlicher Weg. Damals war es, wie gesagt, mit der heutigen Mannschaft PSG gar nicht mehr zu vergleichen. Und bei RB hat sich seitdem auch sehr, sehr viel getan, muss man leider sagen.
Da gucken wir gleich mal genauer drauf. PSG im Finale und RB Leipzig möglicherweise in der nächsten Saison gar nicht international dabei. Wie konnte das passieren oder wie kann man es vielleicht noch abwenden? Wir schauen mal drauf im Thema des Tages.
Das Thema des Tages.
Es ist ja noch alles drin für Leipzig, von Königsklasse bis gar nichts. Oder vielleicht Trostpreisfinale, die Chance aufs Finale dahorm in Leipzig in der Conference League. Ich glaube, das wäre eher so ein Albtraum, oder? Obwohl Finale zu Hause natürlich ganz schön klingt, aber in dem Fall?
Ich sage mal, also ich habe mir jetzt mal die Prämien angeguckt der Conference League. Es heißt ja immer, dass da die Ausgaben, die du hast, tatsächlich die wenigen Einnahmen auffressen. Also ich sage manchmal so scherzhaft, also ich glaube, Leipzig in der Conference League antritt, da geben sie lieber ihren Startplatz ab. Also diese Mehrfachbelastung, die braucht hier keiner im Club. Insofern ist das für RB die Saison ein absolutes Desaster. Also sie haben A, eine schlechte Champions League Saison gespielt und B, laufen jetzt Gefahr, das erstmals seit 2018 zu verpassen. Und wie gesagt, ob du jetzt Euroleague spielst, Conference League spielst oder gar nicht international spielst, es steht für mich alles auf einer Stufe. Also es gibt Champions League oder nicht Champions League. Das sind die zwei ja, Status.
Aber da sind natürlich die Ausgangspositionen oder ist die Ausgangsposition natürlich nicht besonders gut. Nach 32 Spieltagen 50 Punkte, so wenig hatte Leipzig bisher noch nie. Sie haben ja oft im Endspurt dann noch die Qualifikation dann am Ende noch realisiert, aber nie mit so einer schlechten Startbedingung.
Ja, das heißt ja dann auch immer intern, ja, oder auch in Gesprächen, Mensch, es war doch jedes Jahr eng. Aber dass es dieses Jahr noch überhaupt noch eng ist für RB Leipzig, liegt ja nicht am eigenen Können, sondern teilweise am Unvermögen der anderen. Also ich habe jetzt auch mit Spielern gesprochen die Tage mal, die sagten, also dass wir allein noch die Chance haben, nach so einer Saison Champions League zu erreichen, ist eigentlich Wahnsinn. Und das trifft es auf den Punkt. Also ich habe ja jetzt auch, ich war beim Bayern-Spiel, natürlich kannst du daheim gegen die Bayern, die Meister werden wollen, an dem Tag 3-3 spielen. Aber du hast ja vorher so unfassbar viele unnötige Punkte liegen lassen. Und wie gesagt, wenn du eine solide, normale RB Leipzig-Saison spielen würdest, hättest du ja gar keine Probleme gehabt, wieder reinzukommen.
Vor allem 3-3 gegen Bayern klingt erstmal gut, aber wenn man sich den Spielverlauf anguckt, 2-0 geführt, 2-2 kassiert, 2-3 kassiert, dann am Ende nochmal zurückgekommen. Schöne Phasen im Spiel, aber eben so eine konstante Inkonstanz.
Ja, ein Sinnbild der Saison letztendlich und auch ein Beweis für die Probleme, die es tatsächlich gibt. Also gerade in dem Spiel, ich habe es dann auch geschrieben, war wieder sehr auffällig, dass du ja einen guten Plan hast. Der funktioniert auch 45 Minuten, vielleicht auch so, sag ich mal, ein paar mehr. Aber dann hast du nicht personell die Möglichkeit nachzulegen. Du hast nicht die Chance, frische Beine zu bringen. Also dieser Plan geht nur begrenzt auf, weil du einfach nicht den Kader hast, um ihn durchzuziehen, um mal frisches Personal zu bringen. Klar, Paulsen hat dann als Joker noch getroffen, aber es fehlt ja einfach die Flexibilität im Kader und auch ein bisschen die Breite, um wirklich diesen RB-Fußball, diesen Plan durchzuziehen. Das ist eigentlich das Grundproblem und das hat sich ja dann auch da wieder gezeigt.
Obwohl es der drittteuerste Kader der Liga ist.
Ja, aber er ist zu klein, er ist definitiv zu klein. Er hat, es war ja eine bewusste Entscheidung, ihn zu klein zu lassen, weil, so hieß es ja dann immer, Stars nicht blockiert werden sollten. Aber dadurch war natürlich auch kein Konkurrenzkampf da. Du hast zum Beispiel jetzt ganz klassisch gesehen für David Raum hinten links gar kein Backup so richtig. Also jetzt im defensiven Mittelfeld, da fällt jetzt Haidara aus, Schlager schon längst. Jetzt hast du die Gelbsperre von Campbell. Also der Kader stellt sich ja jetzt von so einem sehr, sehr wichtigen Spiel in Bremen wieder von alleine auf. Und das ist, es ist kein Konkurrenzkampf, es ist auf ganz vielen Ebenen ein Problem der Kader.
Nur noch 16 fitte Feldspieler für dieses Spiel, was ja wirklich richtungsweisend ist, weil auch die Bremer ja noch so ein bisschen Richtung Europa schielen. Also für die geht es ja auch noch um was. Also das wird kein Spaziergang, auch wenn man vom Papier her und von Normalform, wenn man zumindest die Normalform und die Erwartungen von vor der Saison mal anlegt, sagt, naja komm, Bremen und Stuttgart in der aktuellen Form, 6 Punkte eigentlich absolut drin, aber so stellt sich's natürlich nicht dar.
Absolute Wundertüte RB Leipzig diese Saison, das muss man ehrlich sagen. Also sie haben ja auch schon gute Spiele wieder abgeliefert. Wie gesagt, jetzt die erste Halbzeit gegen Bayern, top. Aber dann hast du halt auch schon den 3-0 in Bochum verspielt. Das ist, wie gesagt, das kann alles am Wochenende rauskommen. Ich habe auch das Gefühl, die Spieler denken auch, es kann alles rauskommen. Also auch da fehlt mir teilweise so ein bisschen dieses RB Leipzig Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis, was ja den Club auch immer stark gemacht hat. Also Benjamin Šeško, den ich unfassbar mag und schätze als Mensch, als Spieler, der sagte die Woche auch in der Medienrunde, jetzt nochmal alles raushauen und dann gucken, zu was es reicht. Da fehlt mir auch so ein Tick, so dieses absolute Selbstverständnis, diese komplette Überzeugung. Aber wo soll sie nach der Saison halt auch herkommen? Das muss man halt
klar
auch sagen.
Dieser Trainerwechsel, der da im März durchgeführt wurde, Rose raus, Scholt Löw als Interimslösung rein, hat jetzt nicht das gebracht, was man wollte. Wenn man es ganz wohlwollend meint, dann kann man sagen, okay, der Punkteschnitt von Scholt Löw ist mit 1,6, glaube ich, um 0,5 Punkte besser, 0,05 Punkte besser als der von Rose. Also quasi nichts.
Ja, es tut mir auch ein Stück weit leid für Jolt Löw, weil er wirklich glaube ich, ein sehr, sehr guter Trainer ist. Aber auch er hat es ja gleich zum Start gesagt, er kann jetzt auch nicht die Hand auflegen und Wunder bewirken. Das ist einfach so. Ich habe es nämlich auch gesagt und geschrieben an anderen Stellen. Er kann jetzt natürlich die Probleme, die es im Kader gibt, auch nicht von heute auf morgen beheben. Er ist dann auch so ein Stück weit wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, mit der ganzen Rolle. Er wollte das ja nicht. Er hatte ja eigentlich einen anderen wichtigen Job in diesem Red Bull-Fußballkosmos. Insofern, er hat einen Trainer an seiner Seite als Co-Trainer, Peter Krawitz. Das hat sich ja alles dann so, sag ich mal, über Nacht gefühlt zusammengewürfelt. Und man muss einfach sagen, durch einen Trainerwechsel einen Impuls haben zu können, hätte man früher reagieren müssen, ist meine Meinung.
Ja, natürlich dann im März ein bisschen später hätte man es eigentlich auch durchziehen können, aber man hat sich eben dafür entschieden, es doch zu machen, weil die Champions League natürlich auch für die ganzen Planungen unheimlich wichtig ist. Kann sich Leipzig das denn tatsächlich erlauben? Müssen sie notgedrungen, aber wie schwierig ist das, das, was sie vorhaben, durchzuziehen, ohne jetzt möglicherweise eine Saison Champions League?
Ja, für den Club ist es eine Vollkatastrophe. Nochmal, das wird jetzt nicht so offen ausgesprochen, man war ja erfolgsverwöhnt die letzten Jahre. Es hat ja immer, wie wir eben gesagt haben, zwar oft Last Minute, aber es hat immer geklappt. Aber du hast natürlich die Stars auch mit diesem, Anreiz Champions League geholt, die jungen Talente. Natürlich, so bin ich auch überzeugt von, kommen die jungen Talente auch nach Leipzig, weil sie die Aussicht auf sehr viel Spielzeit in jungen Jahren schon haben. Aber natürlich ist die Champions League auch ein Lockmittel, definitiv. Man rechnet ja immer so ungefähr 40 Millionen Euro, die mindestens an Einnahmen, das finde ich verrückt, die haben ja so eine schlechte Champions League-Saison gespielt und haben trotzdem 60 Millionen eingenommen. Ja. Also das ist Wahnsinn. Man bedenke nur mal, sie hätten noch ein paar Spiele mehr gewonnen, dann wären wir ja noch höher rausgekommen. Aber das heißt, es gibt viel Geld zu verdienen. Wir haben es eben angesprochen in der Conference League, was ja aktuell ihr Tabellensituation ist, ist deutlich weniger zu verdienen. Also es ist ein Klacks dagegen, gegen die Champions League-Einnahmen. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, wird für RB Leipzig sehr, sehr schwierig ohne Champions League. Da geht's A um Kohle, da geht's B um Kaderzusammenstellung. Stars halten, ja sicher, man plant ja auch immer ein, die Leistungsträger ein Stück weit zu verkaufen. Aber auch von der Strahlkraft, der Club lebt davon, wichtig zu sein, Prestige, das spielen ganz viele Punkte mit rein. Also kann es sich der Club leisten? Sie werden sich's leisten müssen, es wird auf sie zurollen. Also es wird eine sehr, sehr... sehr, sehr enge Geschichte diesmal.
Ja, Strahlkraft, neuer Trainer, neue Spieler, alles nötig, gucken wir gleich drauf. Aber RB steuert ja schon dagegen, um diese Sparmaßnahmen dann vielleicht auch umzusetzen, die einfach sein müssen, setzt auf neue Verträge, die jetzt ganz kurz zusammengefasst sagen, Geld nur bei Leistung. Kannst du das ein bisschen näher ausführen? Was steht in den neuen Verträgen drin? Was hat man da geändert?
Ich finde das Modell sehr, sehr gut tatsächlich, weil es gibt ja sehr, sehr viele, untypisch viele Legenden bei RB Leipzig, die wirklich auch schon 10 Jahre dabei sind, die jetzt wirklich den Weg des Clubs von unteren Ligen bis in die Champions League mitgegangen sind. Paulsen, Klostermann, Gulaschi, Orban, nur um mal einige zu nennen. Und man hat die Verträge mit denen immer wieder verlängert zuletzt, aber man hat es verpasst. Aber auch da war der Grund, weil es gab ja auch ständig neue Entscheidungsträger, sportliche, also Max Eberl, Ruben Schröder, jetzt haben wir Marcel Schäfer. Und Marcel Schäfers Ansatz ist jetzt zu sagen, Leistung, mehr Kohle oder beständige Kohle bei konstanter Leistung. Also er sagt, wenn wir die Champions League nicht erreichen, gibt es weniger Geld. Also er hat quasi in die künftigen Verträge baut er einen Fallschirm ein. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich habe heute früh gehört, fand ich überraschend, dass es wohl auch bei Manchester City so ein Modell gibt. Also da sind es wohl sogar 50%. Also wenn jetzt Haaland nicht trifft, die Champions League verpasst wird, dann gibt es 50% weniger. Also das Modell wird auch bei großen Clubs gefahren. Ich finde es gut, ich finde es super. Ich sehe nur ein kleines Problem. Man muss natürlich trotzdem jetzt den Kader, den Umbruch, das macht ein bisschen Druck auf den Kaderumbruch, weil wenn du jetzt neue Stars holst, wie diesen Bansusi, den sie ja jetzt schon sicher haben für nächste Saison, dem baust du jetzt schon so eine Option ein. Du sagst, du kriegst weniger Geld, wenn wir die Champions League verpassen. Aber du hast dann im Club natürlich noch viele, die diese Option nicht drin haben. Also ich sehe da auch die Gefahr von Unruhe. Da kommt ja dann auch so, ja, warum kriegt der weniger, wenn wir es verpassen? Der kriegt nicht weniger, wenn wir es verpassen und so. Also man muss dann natürlich, das ist nochmal mehr Druck, Gleichheit im Kader herzustellen, weil sonst hast du natürlich immer so solche internen Debatten dann in der Kabine.
Ja, das kriegst du natürlich erst dann über längere Frist dann hin, um das alles anzugleichen, weil natürlich diese Altverträge zum Teil noch da sind, die du nicht einfach so dann ändern kannst. Das ist richtig. Aber insgesamt, gibt es denn zu viel Wohlfühloase momentan in Leipzig? Du hast ja vorhin schon gesagt, kleiner Kader, aber eben dann auch kein Konkurrenzkampf. Da fühlt sich eigentlich jeder sicher, vor allen Dingen sicher dann auch finanziell, wenn es mit den Verträgen so läuft. Also zu viel Wohlfühlklima.
Das ist so ein Vorwurf, den es intern immer wieder gibt und auch von ganz oben immer wieder gibt. Sicher hat den Club immer stark gemacht, dass es, dass man ein klares Konzept hatte, dass man aber auch ja klare Entscheidungsträger hatte. Da muss der Club meiner Meinung nach wieder hinkommen. Man hat, das habe ich ja eben angesprochen, auf der sportlichen Ebene sehr, sehr viele Wechsel zuletzt gehabt. Das ist eins der Probleme, die ich sehe. Also man hat ja, man muss ja nur mal überlegen. Also ich habe es ja mal geschrieben, Marco Rose hatte in seiner Zeit in den 2,5 Jahren als RB-Trainer 5 sportliche Entscheidungsträger. Mhm. Also als er kam, war noch, ich sage jetzt mal, wie Wälder, dann hatte er Eberl mal kurz, dann war es mal Ruven Schröder, jetzt ist es Marcel Schäfer. Also es ist unfassbar viel Veränderung auch gewesen und das hat dem Kader oder auch diesen ganzen Strukturen nicht gut getan. Also es wurden ja dann auch Verträge, ich will die Verlängerung der Verträge nicht mit Wohlfühlatmosphäre gleichsetzen, aber es wurden halt sehr viele Verträge mit alten, altgedienten Spielern verlängert. Das kann man machen, aber das sind wir halt wieder bei diesen Fallschirmen oder bei Vertragslaufzeit. Also ein Lukas Klostermann hat noch 3 Jahre Vertrag. Also dem hat man halt wirklich nochmal einen XXL-Vertrag gegeben, ohne den angesprochenen Fallschirm. Also das, da fehlte so ein bisschen die klare Strategie, die Weitsicht ein bisschen im Kader, ist meine Meinung.
Und wenn wir, Marco Rose, war der vielleicht auch zu weich, zu nett, kann man das sagen, um da eben auch mal hart durchzugreifen und diesen Schlendrian vielleicht dann auch rauszukriegen?
Ja, das war halt so sein Ansatz. Das ist sein Modell, was er immer fährt. So definiert er sich als Trainer. Ich hatte jetzt auch mal mit Kollegen aus Gladbach gesprochen, da sagen die auch, die ehemaligen Spieler, die schwärmen heute noch von Marco Rose, dass das ihr bester Trainer war. Er ist halt so ein Spielerfreund. Mhm. Er hat ja auch bis zuletzt nie ein schlechtes Haar an seiner Mannschaft gelassen, hat immer von seinen Jungs gesprochen und so. Ja, darüber kann man streiten, ob da ein anderer Ansatz besser gewesen wäre. Wir erinnern uns, der Bitche Abu war ja auch mal beim Spiel in Augsburg, hatte er mal einen Flug verpasst. Da war dann auch die Woche drauf wieder im Kader und so. Man kann immer drüber reden, wie streng man da ist. Fakt ist aber auch, dass er alleine da nicht in der Verantwortung war. Also da müssen andere auch mal vorweggehen. Sie haben ganz viele Chefs drumherum. Da muss halt auch mal jemand anderes auf den Tisch hauen. Nur bei Marco Rose sehe ich da nicht die Schuld. Mhm. Aber wie gesagt, das war sein Ansatz, eher zu sagen, ich bin ein Spielerfreund, ich stelle mich super schützend vor meine Mannschaft. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum er gescheitert ist. Sehe ich nicht so.
Wie viel haut denn jetzt der Head of Global Soccer, Jürgen Klopp, Dr. Fußball, da jetzt auf den Tisch?
Das ist eine der spannendsten Fragen tatsächlich. Also diese Rolle zu definieren, fällt mir im Moment noch sehr schwer tatsächlich. Also wie viel entscheidet er, wie viel Vetorecht hat er in kniffligen Entscheidungen, wiegt seine Stimme doppelt, hat er das letzte Wort? Also es war ja definitiv so, das haben wir ja auch berichtet, dass Marco Rose schon auch im Amt geblieben ist, weil er die Rückendeckung von Jürgen Klopp hatte, der sich für Konstanz ausgesprochen hatte, der sich für Beständigkeit ausgesprochen hat. Er weiß ja selber, wie schwierig der Job auch ist, hat da immer wieder gesagt, Mensch, wir halten an dem fest. Also da war es nicht so, dass Klopp Entscheidungen getroffen hat, aber hat sie mehr oder weniger blockiert, sagen wir es mal so. Er ist ja auch jetzt, obwohl da Marcel Schäfer im Lead ist, wie man so schön sagt, auch bei der Trainerfindung natürlich ganz vorne dabei, bespricht sich mit Kandidaten, bespricht sich intern. Es wird spannend zu sehen sein, wie seine Rolle künftig definiert wird. Das hieß ja jetzt immer so ein bisschen, er ist ja seit 1.1. da, dieses sogenannte Onboarding, wie man heutzutage dann sagt, und dann lernt er erstmal alles kennen. Mir wurde auch gesagt, ist deutlich häufiger in Leipzig, als man das tatsächlich so wahrnimmt. Er ist dann vielleicht mal einen Tag da und führt Gespräche. Also seine Rolle zu sehen, wird super, super spannend, weil ist er jetzt, ich sag's mal salopp, Maskottchen, ist er Markenbotschafter, trifft er wirklich viele Entscheidungen, weil also der Job ist ja schon auch sehr, 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 sehr herausfordernd in seiner Vielfältigkeit. Und jetzt hast du da in Leipzig diese Großbaustelle, die es ist aus meiner Sicht, hast aber auch viele andere Vereine noch. Dann sollst du junge Talente, dann sollst du, das ist ja so das, was er sich auf die Fahnen geschrieben hat, eigene Trainer entwickeln, eigene Trainertalente. Also es ist unfassbar vielfältig und da tatsächlich ihm einen Arbeitsnachweis in manchen Dingen zu machen, fällt mir noch schwer.
Also der Präsident von Salzburg hat ja wohl gesagt, also wir haben eher weniger Berührungspunkte. Also RB Salzburg scheint nicht unbedingt der Fokus momentan zu sein.
Habe ich auch gelesen, die Zitate von dem Reiter. Fand ich irgendwie ein bisschen unglücklich tatsächlich. Ja. Weil es so ein Klopp im Konzern, im Kosmos zu haben, ist ja immer gut. Und nochmal, dass er sich jetzt nicht, das meinte ich ja eben, en detail um jeden Club kümmern kann, zumal er ja, wie gesagt, in Leipzig jetzt, bin ich mir sicher, mehr zu tun hat, als er gleich befürchtet hat, zu tun zu haben. Also ich glaube, sie haben sich alle darauf eingestellt, dass mit Rose schon auch nochmal, so ist er ja auch angetreten, damals eine Ära geprägt wird und dass man gemeinsam den Turnaround bekommt. Insofern ist das sehr, sehr vielfältig. Es ist ein weltweiter Job. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr viel zu tun. Und ich habe das von dem Reiter auch gelesen und dachte so ein bisschen unglücklich. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, wie greifbar ist diese Rolle wirklich? Wie oft ist er tatsächlich da? Er war ja auch zweimal im Stadion in Salzburg irgendwie bei Spielen. Hier war er jetzt ja auch nur einmal, einmal auswärts, einmal hier daheim. Ja, schwierig tatsächlich noch.
Auf jeden Fall ist er involviert in die Trainerfrage. Wer wird neuer Mann? Wohin tendiert man denn bei Leipzig aus deiner Sicht? Will man eher einen Trainer, der erfahren ist, der genau weiß, was er tut? Also zum Beispiel Oliver Glasner, oder wagt man Experiment? Cesc Fabregas zum Beispiel. Ja.
Ich glaube, also intern oder was ich höre aus dem Club heraus, gibt's wohl da nicht den ganz klaren Favorit. Man bespricht sich mit beiden. Sie sind aber auf jeden Fall die beiden Wunschkandidaten. Eine von beiden soll es werden. Mhm. Mein Gefühl sagt, dass sie eher zu Glasner tendieren würden, weil Glasner einfach weniger Risiko ist. Also man muss sich ja nur seine Vita angucken. Er kennt A, die Bundesliga bei jedem Club, ja jetzt auch bei Crystal Palace, hat er gute Arbeit geleistet. Marcel Schäfer kennt ihn sehr gut, was für Marcel Schäfer auch immer wichtig ist, zu sagen, ich habe da irgendwo eine Vorgeschichte, ich weiß, was mich erwartet. Mein Gefühl sagt mir, dass das eher so ein bisschen die Präferenz wäre. Aber auch Fabregas schließe ich nicht aus. Wie gesagt, die Probleme gibt es bei beiden. Also die Hürden sind bei beiden sehr groß, finde ich.
Glasner und Schäfer kennen sich aus Wolfsburg, 2019 bis 2021 da zusammengearbeitet. Jetzt hat er mit Crystal Palace das FA Cup Finale erreicht, also von daher, der weiß, wie es tatsächlich geht und würde wahrscheinlich auch gerne da bei Palace dann seine Zelte wieder abbrechen. Hatte ja auch wohl letzte Saison schon mal Kontakt zu Bayern München, was sich dann eben zerschlagen hat. Leipzig wäre natürlich dann eine nette Alternative. Der Name Alexander Blessin kursiert auch von St. Pauli. Ist das nur so ein kleines Ablenkungsmanöver oder ist da vielleicht sogar mehr dran als Backup-Möglichkeit?
Es ist auf jeden Fall so, dass wenn diese beiden Wunschlösungen Fabregas und Glasner nicht funktionieren, gibt es Optionen C, D, E, F fortführend, die nachrücken, wenn, wie gesagt, diese ersten beiden Lösungen nicht funktionieren. Marcel Schäfer muss da natürlich das Lasso ganz weit auswerfen und auch sich mit Alternativen befassen, weil, wie ich gesagt habe, die Hürden sehr groß sind bei Glasner und Fabregas und auch viel Konkurrenz ist. Also es kann jeden Tag passieren, dass einem von beiden die Tür komplett zugeht. Plessin wird einer von denen sein, mit denen sie sich beschäftigt haben im Hintergrund. Ich habe ja heute auch nochmal den Sohn von Ancelotti geschrieben.
Wollte ich gerade sagen.
Ich habe mich gestern mal eingelesen. Ich habe mich ein bisschen in die Idee verliebt tatsächlich. Der scheint was drauf zu haben. Ob er das in der ersten Reihe hat, das weiß ich nicht. Aber Fabregas hat ja, wie gesagt, auch ein gewisses Risiko, macht das ja als Cheftrainer auch erst diese Saison. Plessin wird da draufstehen, weil man natürlich auch immer so ein Stück weit nach diesem altbesagten Stallgeruch guckt. Also Plessin war schon mal im RB-Kosmos, kennt sich da ein bisschen aus, kennt die Strukturen, kennt die Spielweise. Insofern ist er natürlich immer einer, mit dem man sich beschäftigen muss. Aber wie gesagt, da reden wir dann über mögliche Nachrückerkandidaten, wenn die ersten beiden nicht funktionieren.
Aber reden wir gerne nochmal über Davide Ancelotti. Finde ich auch eine spannende Geschichte, der seinen Vater ja schon seit Jahren, ich glaube seit 12 Jahren oder so, als Co-Trainer.
Der 23 ist.
Genau, also assistiert, war schon bei allen großen Vereinen, war bei Chelsea mit dabei, bei Bayern, bei PSG, bei Real. Also der kennt Fußball auf Top-Level, kann den Umgang mit ganz großen Stars dann auch irgendwo schon. Und vor allen Dingen, was ich auch spannend fand, das habe ich glaube ich auch in deinem Artikel gelesen, dass sein Vater, Carlo, mal gesagt hatte, er könnte sich auch vorstellen, mal der Co-Trainer des Kleinen. Also des Sohnes zu sein. Kommt Carlo Ancelotti dann vielleicht im Paket? Der hat ja möglicherweise ab der neuen Saison einiges an Freizeit, wenn das sich tatsächlich mit Brasilien oder vielleicht mit Saudi-Arabien zerschlagen sollte.
Naja, heute früh hat auch jemand zu mir gesagt, ja, da bringt er aber bitte seinen Vater als Co-Trainer mit sich. Ja, das wäre eine sehr reizvolle Lösung, große Namen für den Club. Das kann hier gut tun bei RB Leipzig. Sie wollen ja immer ein bisschen Aufmerksamkeit und Reichweite. Ja, wie ich es geschrieben habe, das ist einer von denen, mit denen sie sich beschäftigt haben, mit dem sie auch mal gesprochen haben, dem sie aber auch ganz klar gesagt haben, du bist jetzt nicht die 1A/1B-Lösung. Du bist einer von denen, die wir spannend finden. Und wie gesagt, ich habe mich gestern eingelesen, also es ist natürlich das Risiko, weil er noch nie Cheftrainer war, aber also gesehen hat er von der Fußballwelt genug und erlebt. Und das Porträt, was ich da gestern gelesen habe, der spricht 5 Sprachen, kann gut mit jungen Spielern, legt Ancelotti da wo immer die Pläne hin, hat mal gesagt, sein Ziel ist, seinen Vater zum Zweifeln zu bringen oder zum Grübeln. Also das ist ein spannender Trainer. Ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen in diese Idee gestern verliebt. Die AS Rom ist wo auch an ihm interessiert, einige englische Clubs auch. Also man hat das Gefühl, er will jetzt aus dem Schatten des Vaters raustreten und doch, sag ich mal, in die erste Reihe und sich auch da einen Ruf verschaffen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Er ist angeblich auch sehr, sehr fleißig. Mhm. Also er bringt viel mit, dass es gut gehen könnte.
Wahrscheinlich läuft das bei Real so ab. Er legt den Plan hin und Papa hebt oder senkt die Augenbraue.
Genau. Ich kann mir eigentlich sehr, sehr gut vorstellen.
Und man kann eigentlich nur am Kaugummi kauen, am Tempo erkennen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Na, mal gucken, vielleicht wird das eine spannende Geschichte. Ja. Was würdest du denn für das größere Experiment halten? Ancelotti oder Fabregas?
Ja, schon Ancelotti, weil einfach ganz klassisch drauf geschaut, noch gar keine Cheftrainererfahrung ist. Und ich habe es jetzt auch neulich mit jemand gehabt, der auch jetzt Cheftrainer ist und immer Co-Trainer war, der sagt, es ist schon ein extremer Unterschied. Mhm. Also das hat ja auch Scholt Löw, hat es ja jetzt auch in Leipzig die Situation, der war immer hinter Tuchel der Co-Trainer und er ist ein überragender Co-Trainer und meiner Meinung nach auch überragender Trainer. Aber er sagte neulich auch in einer Pressekonferenz, was jetzt plötzlich alles auf ihn einprasselt, die ganzen Fragen, du musst die Entscheidungen treffen, du musst sie vertreten, du musst sie kommunizieren. Das sind ja ganz viele plötzlich neue Challenges, die du als Co-Trainer, wo du dann sagen kannst, also habe ich nicht getroffen, die Entscheidung. Da lehnst du dich eher mal zurück, aber plötzlich ist der Druck auch ein ganz anderer. Scholt Löw hat es neulich in einem Interview mit mir für Sportbild gesagt. Früher, da ist er dann auch mal heim und hat ein Stück weit mal abschalten können. Jetzt ist es wirklich 24/7 Fußball und du denkst über die nächste Ansprache nach, du denkst über den Kader nach, über die erste Elf. Also das ist dann schon nochmal was anderes. Zurück zur Frage, die Erfahrung hat Fabregas jetzt natürlich schon ein Stück weit gesammelt. Für Ancelotti, also Ancelotti wäre ein komplettes Experiment erstmal.
Fabregas mit Como den Klassenerhalt gesichert, nachdem er ja erst Como dann in die Serie A geführt hatte. Vor allen Dingen der Trainer, der jetzt kommt, wer auch immer das sein wird, muss ja auch einen Umbruch dann moderieren und mit anleiern. Wie viel Einflussmöglichkeit hat ein Trainer in Leipzig bei solchen Fragen?
Schon auch begrenzt. Wie gesagt, man möchte jetzt unbedingt im Mai, also muss man eigentlich auch im Mai eine Lösung haben in der Trainerfrage. Mhm. Aber RB ist da eigentlich relativ klar. Wie gesagt, sie haben ja diesen Bansusi jetzt auch schon geholt für die nächste Saison. Wie der neue Trainer spielen soll und wie der Kader sich zusammenstellt, steht eigentlich auch ohne den neuen Trainer. Mhm. Aber ich bin immer der Meinung, es ist immer von Vorteil, wenn ein neuer Trainer da natürlich schon involviert wird. Mhm. Weil sonst hast du immer irgendwie Konfliktfelder. Ich erinnere mich, damals haben wir Brian Probe, haben sie geholt und Nagelsmann wollte den unbedingt haben. Und dann kam Brian Probe, aber Nagelsmann war wieder weg. Also immer schwierige Konstellationen und natürlich kommen manche oder Spieler wollen schon auch die Sicherheit haben, unter wem trainieren sie dann, unter wem spielen sie dann, wer ist ihr Trainer. Also insofern kann Sicherheit auf der Trainerposition RB jetzt schon sehr, sehr helfen. Aber du hast es angesprochen, es ist ein Kaderumbruch, es sind viele Baustellen. Das muss man unabhängig von dem möglichen neuen Trainer schon jetzt anleiten und Marcel Schäfer schon angehen. Also der neue Trainer sollte feststehen, wird dann auch Einfluss haben. Aber wie gesagt, die Spielidee und auch die Kaderidee für die kommenden Transferperioden, die steht auch ohne ihn.
Wie groß muss dieser Umbruch denn ausfallen? Ist das wirklich ein Riesenumbruch oder ist das jetzt auch durch die Umstände geschuldet, eben möglicherweise keine Einnahmen aus der Champions League, dann doch mehr so ein punktueller?
Ich sehe einen Riesenumbruch auf uns zukommen, weil, also intern, das habe ich ja auch geschrieben, gehen sie von den nächsten 3 Transferperioden aus, in der sie die Mannschaft komplett umbauen müssen. Also auf ganz vielen Punkten, also du wirst definitiv Benjamin Šeško dieses Jahr verlieren. Das ist der Einzige, wo ich sage, der ist sicher weg. Ich glaube auch, dass Xavi Simons weg ist. Das muss man jetzt sehen, wie die letzten 2 Spiele auch nochmal laufen. Seine Statistiken sind ja gut. Das heißt, du brauchst wieder neue Leistungsträger, musst wieder neue Stars aufbauen. Diese Neverending Story in Leipzig. Aber du hast natürlich auch diese ganzen, ich habe es angesprochen, altgedienten Spieler. wo du jetzt auch sagen wirst, du wirst im Tor eine Veränderung haben, Martin van der Voort soll jetzt die Eins werden, was machst du mit Piet Gulácsi, setzt der sich ja immer noch sehr, sehr gute Keeper als Nummer zwei auf die Bank. Ich finde, dafür ist er eigentlich zu gut. Dafür verdient er vielleicht auch zu viel. Aber der Umbruch wird sehr groß. Also ich rechne mit zweistelligen Abgängen und Zugängen.
Aber gut, durch Cesko würde ja eine Menge Geld dann erlöst werden können. Ab 70 Millionen soll er gehen dürfen. Man hofft bei Leipzig, wenn ich es richtig gelesen habe, so gerne auch in Richtung 100 Millionen. Arsenal, Milan dran. Die Bayern wurden auch mal genannt. Ich glaube, das können wir durch den Wirtstransfer wahrscheinlich erstmal in die Fabelwelt verweisen.
Ich denke, dass sein Weg eher nach England führen wird. Ich denke auch, dass da die Clubs sind, die diese Ablöse zahlen können. Ja, 100 Millionen wollen sie gern. Sie hoffen natürlich auf so ein Wettbieten unter den Clubs. Mhm. Ja, Cesko ist in seinen jungen Jahren schon fast ein kompletter Stürmer. Und ich habe es jetzt auch die Tage nochmal geschrieben. Was bei ihm halt so unfassbar faszinierend ist, er ist so unfassbar klar im Kopf. Das ist, der ruht so in sich, der macht sich, hat auch keine Allüren, das ist ein unfassbar netter Kerl, der ist so total fokussiert. Und es hieß ja immer früher, er wurde ja immer mit Haaland verglichen. Und da hieß es immer, er ist genauso gut wie Haaland, aber er hat noch nicht diese Mentalität, diesen Willen von Haaland. Ich finde, den hat er jetzt. Und er hat auch die Konstanz, er trifft konstant. Deswegen ist er aus meiner Sicht 100 Millionen wert. Ob sie die jetzt diesen Sommer bekommen, muss man sehen. Bei Bayern ist es auch so, dass du natürlich, wenn du als Stürmer da jetzt hingehst, weißt, dass du hinter Harry Kane nicht spielen wirst. Und das habe ich vor ein paar Wochen ja mal geschrieben. Deshalb kommt so ein Wechsel für ihn auch eher nicht in Frage. Es wird für jeden Stürmer schwierig, sich hinter Kane anzustellen oder, sag ich mal, das mit sich auszumachen, dass man sich hinter Harry Kane anstellen muss. Aber unsere Info ist ganz klar, dass das für Cesko eher nicht in Frage kommt.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Karriere könnte auch woanders weitergehen und das als Stammspieler, die Klasse hat er definitiv. Ja. Da stimme ich dir zu. Aber 100 Millionen bummelig für ihn plus eben Xavi Simons. Das wäre ja auch eine Kriegskasse, mit der man durchaus was anfangen könnte.
Ja, die war es ja jedes Jahr. Also die Einnahmen waren ja jedes Jahr da. Das ist ja Fluch und Segen. Also tolle Einnahmen, aber es bricht dir jedes Mal eine Achse weg. Und du hast jetzt gesehen, diese Saison, Dani Olmo, da hieß es dann immer, ach, er war ja auch viel verletzt und so, aber der fehlt dir mit seiner Genialität, weil er natürlich auch Xavi deutlich besser gemacht hat neben sich. Also die Einnahmen werden auch diese Saison wieder kommen. Sie werden aber vielleicht auch ein bisschen Abfindung zahlen müssen, wenn sie ein paar aus ihren Verträgen raushaben wollen, für die sie keine Verwendung mehr sehen. Also gerade die altgedienten Spieler, da könnte sich's dann wieder ein bisschen die Waage halten mit dem, was du ja an Abfindung zahlen musst, mit dem, was du an Einnahmen, Ablösen einnimmst. Es wird spannend, was du mit dem Geld dann machst. Also wie gesagt, es ist der Komplettkader. Also es gibt keinen Bereich, wo du nicht irgendwie aktiv werden musst.
Aber da haben sie ja auf jeden Fall dann genügend Leute mit Ahnung im Hintergrund, eben auch Jürgen Klopp, der da sicherlich dann auch seinen Input mit reinbringt, um eben diesen Aderlass dann auch kompensieren zu können. Aber muss nicht bei Leipzig dann, wenn so ein Umbruch kommt und du sagst, 2-3 Transferperioden wird der dauern, dann vielleicht auch an den Ansprüchen mal ein bisschen geschraubt werden, dass man eben sagt, okay, müssen wir vielleicht ein bisschen defensiver jetzt in der Formulierung unserer Erwartungen sein?
Ja, auch da gibt's intern Stimmen, die das sagen. Definitiv. Man ist ja da, das darf man halt auch nicht vergessen, sehr erfolgsverwöhnt. Es ging immer bergauf, immer nächste Stufe. Und wie gesagt, seit 2018 hat man Champions League gespielt. Man hat das irgendwo eingepreist. Man geht davon aus, der ganze Club, auch finanziell, ist natürlich auf Champions League ausgelegt. Der Kader, das Transfermodell, junge, hungrige Spieler zu holen, ist darauf ausgelegt. Ich glaube, die Ansprüche nach unten schrauben wird nicht funktionieren, weil dafür hast du mit Red Bull einen Hauptgesellschafter ganz oben, einen Investor ganz oben. Red Bull ist nicht Ansprüche runterschrauben. Das ist es nicht. Red Bull ist, wir verleihen uns Flügel und wir wollen Meister werden, aber es ist nicht kleinere Brötchen backen. Definitiv nicht. Deswegen darf das eigentlich keiner hier äußern.
Hast du einen Wunschspieler, den du gerne in Leipzig sehen würdest und wo du sagst, der könnte Flügel verleihen?
Nee, habe ich eigentlich ad hoc nicht. Nee, ich finde ja auch gerade, Leipzig hat es immer ausgezeichnet, dass man gar nicht so die großen Namen oder diese Wunschspieler geholt hat. Man hat ja oft so diese sogenannten Blue Chips geholt, die keiner so richtig kannte und die dann irgendwie durch die Decke gegangen sind. Also angefangen mit in unteren Ligen mit Yusuf Paulsen, die sich dann entwickelt haben, die man nicht so auf der Uhr hatte. Und Luke Kepa in der Abwehr hinten. Also man hat ja gerade mal welche geholt, damals Konaté ablösefrei aus der zweiten französischen Liga, wo man gar nicht so gesagt hätte, den kenne ich, den will ich haben oder den würde ich hier gern sehen, sondern gerade da zu sagen, es sind eher die unbekannten Blue Chips, die noch keiner kennt. Also insofern würde ich mich einfach freuen, wenn RB das mal wieder hinbekommt. Mal wieder so ein, es wird natürlich auf dem Niveau mittlerweile immer schwieriger und der Teich, in dem fischen jetzt immer mehr auch. Aber da mal wieder zu sagen, mal so eine richtige Überraschung wie damals Konaté, auf sowas hätte ich mal wieder Lust.
Da gucken wir mal, wie es weitergeht. Was sind denn jetzt deine Erwartungen für den Saisonendspurt, wenn wir die Glaskugel rausholen? Wohin tragen die momentan Flügel denn Leipzig am Ende?
Ich denke in die Euroleague. Also ich glaube, Champions League wird, da fehlt mir die, weil das dafür, ja, wie gesagt, man guckt ja dann das Restprogramm der anderen auch an und der rechnet da nun Aach und in Kiel und Leverkusen. Was haben die anderen? Wer muss noch wie kämpfen und so? Aber ich sehe es aus RB-Sicht, die Champions League dies ja nicht. Aber vielleicht überraschen sie mich.
Also Platz 5 am Ende. Und wer schafft Platz 4? Freiburg, Dortmund?
Ich denke Dortmund. Ja, ich bin echt von Dortmund überrascht. Ich hätte sie im Leben nicht das habe ich ihnen nicht zugetraut. Also ich habe sie ja in Leipzig gesehen, wo sie verloren haben vor der Länderspielpause. Da war der Ofen für mich eigentlich aus mit Champions League. Also da war das so. Und oft wird ja gesagt, dass der Kovac-Effekt eher ein schneller ist und hinten raus nachlässt. Ja. Aber jetzt war es ja eigentlich umgekehrt. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Also Dortmund hatte ich nicht mehr so auf der Uhr.
Also Dortmund in der nächsten Saison eher Bayernjäger als Leipzig?
Ich bin gespannt. Also Leipzig sehe ich heute und morgen nicht als Bayernjäger. Dafür ist der Umbruch, der bevorsteht, wie ich habe es ja gesagt, 3 Transferperioden zu groß. Also das, ich glaube, von diesen Bayernjäger, sie waren ja auch mal Vizemeister, haben mit Nagelsmann da wirklich auch sie geärgert. Die Bayern waren ganz nah dran. Aber das sehe ich bei Leipzig heute und morgen nicht. Das wäre völlig vermessen.
Und Leverkusen, wie siehst du die in der neuen Saison? Einfach nur ganz pauschal eingeschätzt, ohne Alonso, ohne Wirtz.
Auch das muss man sehen. Also das sind ja schon zwei absolute Schlüsselpositionen, zwei Schlüsselpersonalien für sie. Das muss man sehen dann letztendlich. Wer da jetzt wie rauskommt, auch wie Dortmund sich dann aufstellt, da hört man ja immer wieder Ralf Rangnick-Gerüchte. Also welche Lehren zieht Dortmund auch aus dieser Saison? Also das wird ja das Spannende sein bei RB wie auch bei Dortmund.
Wir werden es verfolgen, natürlich im Fever Pitch Newsletter, im Podcast, du für Bild, vor allen Dingen aus Sicht natürlich von RB Leipzig. Yvonne Gabriel, Chefreporterin von Bild, danke dir.
Gerne.
Fever Pitch. Der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.